Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute widmen wir uns im Bürgerradio einer anderen wichtigen Wiesbadener Medieninstitution, dem Wiesbadener Kurier. Und zu Gast im Studio ist Chefredakteur Stefan Schröder. Guten Abend, Herr Schröder.
Guten Abend.
Schön, dass Sie Zeit für uns hatten bei all diesen Weihnachtsfeiern, die Sie gerade zu absolvieren haben.
Ja, das ist so.
Herr Schröder, es ist die Saison der Jahresrückblicke und wir wollen natürlich auch zurückblicken, und zwar auf die Umstrukturierungen der Zeitung im Frühjahr. Sie haben nun ein gutes halbes Jahr Erfahrungen damit. Wie sind die denn?
Ja, zuvörderst muss man sagen, dass uns das nicht leicht gefallen ist. Wie Sie vielleicht wissen, gab es über mehr als ein halbes Jahrhundert zwei Zeitungen nebeneinander in Wiesbaden. Das Tagblatt ist ja schon über 150 Jahre alt und der Wiesbadener Kurier besteht seit dem Zweiten Weltkrieg. Beide Zeitungen gehörten aber seit den 60er Jahren der Mainzer Verlagsanstalt, später umbenannt in Verlagsgruppe Rhein-Main. Und diese Unterschiedlichkeit nun mit einem Schritt aufzugeben, das war, sagen wir es mal so, eine Zumutung für viele Leser. Deshalb haben wir auch mit einem sehr großen Aufwand vorher informiert und begründet, warum wir das getan haben. Und ich glaube, dass das auch mit dafür verantwortlich ist, dieser große Aufwand, dass die Leser sich nicht beklagen. Wenn ich sage nicht, dann bedeutet das, dass wir mittlerweile nach dieser überschaubaren Zeit von einem halben Jahr insgesamt vielleicht 100 Abbestellungen haben. Wenn man das vergleicht oder gegenhält, gegen 60.000 Leser, dann ist das wirklich eine Quantité negligible. Und es sieht auch nicht danach aus, dass jetzt noch eine große Welle käme. Hinzu kommt, dass ja eine ganze Reihe Leser es für so wichtig erachtet haben, in Wiesbaden alles zu wissen, dass sie beide Zeitungen abonniert haben. Und nicht mal von denen hat die Mehrheit abbestellt, sondern behält weiter zwei Zeitungen aus einem Haus mit nahezu gleichem Inhalt.
Welche werden als die größten Änderungen empfunden? Also das ist ja sicher die Verschmelzung der beiden Titel Kurier und Tagblatt, aber auch eine andere Struktur.
Der Leser, das unbekannte Wesen, ich kann das immer wieder nur unterstreichen. Wir hatten gedacht, dass beispielsweise die neue Struktur des Kurier, der Kurier als Lokalzeitung existierte immer schon, mit einem lokalen Buch am Anfang und dann kamen erst die Weltnachrichten. Und da dachten wir, was für eine Frechheit. Der Leser ist das gewohnt, dieses Blättern am Frühstückstisch, das wird jetzt fast ein Tsunami, weil man seine Seiten nicht findet. Aber das, was die Menschen am meisten aufgeregt hat, war, dass der Roman nicht mehr in der Nähe des Feuilletons stand, sondern im Sportteil gesucht werden musste. Und dann auch noch der Umstand, hatten wir gar nicht bewusst gemacht, dass statt zwei Kreuzworträtseln nur ein Kreuzworträtsel an jenem bewussten Samstag in der Zeitung stand. Das haben wir beides, eins haben wir geändert, das andere nicht. Also es gibt genügend Kreuzworträtsel plus Sudoku, aber das Feuilleton bleibt in der Nähe des Sports.
Aha, also ich wiederhole nochmal, die Rätsel sind an der falschen Stelle, der Roman ist an der falschen Stelle. Die Frage ist jetzt, wie viel Leser haben Sie denn danach gefragt, wie Sie die Veränderung finden? Ist das repräsentativ?
Erstmal ist alles relativ. Ich sagte ja gerade schon, 100 Abbestellungen bei ca. 60.000 Abonnements, das ist wenig. Und Beschwerden, wie ich sie gerade aufgezählt habe, waren auch überschaubare 20 oder 30. Befragt haben wir in mehreren Wellen. Wir haben eine sogenannte Panel-Diskussion gehabt, von uns eingeladene Lesergruppen, zugegeben nur sehr wenige, es waren insgesamt etwa 30 bis 35 Personen, haben sich künstlich gestaltete Vorprodukte dieser Zeitung angeschaut und deren Kritik ist dann auch in die Endfassung eingegangen. Zweite Welle, wir haben in beiden Zeitungen via einer ganzen Seite vollgestopft mit Fragen an die Leser, bestimmte Dinge abgefragt. Was ist euch wichtiger, Lokales oder Politik? Aus welcher Stadt wollt ihr am meisten wissen? Und welche Stadt interessiert euch am zweitmeisten? Und so weiter in dieser Reihenfolge. Ja, das dritte war sogenannte Peer Groups, also wichtige Persönlichkeiten in Stadt und Umgebung mit diesem neuen Produkt zu konfrontieren und von denen dann wiederum zu wissen, was kommt da auf uns als Zeitungsmacher zu, wenn solche Blätter bei den Politikern, bei den Sportlern, bei Wirtschaftsmanagern aufschlagen. Und aus diesen drei Äußerungen konnten wir uns ein ziemlich gutes Bild machen.
Eine der augenfälligsten Änderungen ist ja sicher die Aufgabe des Alleinstellungsmerkmals gewesen, dass der Lokalteil jetzt nicht mehr im ersten Buch erscheint. Und Sie haben damals selbst gesagt, für Kurierleser ein kleines Erdbeben.
Ja.
Haben Sie sich denn da nun jetzt Sympathien verscherzt oder nicht? Oder haben sich alle sofort daran gewöhnt?
Also wir hatten ja ein sehr, sehr großes Trostpflaster. Wir haben den Lokalteil erst durch diese Strukturveränderung so ausweiten und gestalten können, wie er heute dasteht. Und wenn man die Seiten nachzählt und mit alten Kurierausgaben vergleicht, dann bemerkt man, es gibt mehr Lokales, es gibt mehr Sublokales, so nennen wir die Stadtteilberichterstattung. Und es gibt auch die ein oder andere moderne Seite, die wir ganz gezielt eingebaut haben, um eine jüngere Klientel wieder mehr ansprechen zu können.
Die Struktur bzw. die Ordnung und Platzierung löst stellenweise Verwirrung aus. Stichwort Wirtschaft, Kultur und Fernsehen, die sind nicht immer an der gleichen Stelle. Wenn man die lesen möchte, muss man manchmal suchen. Bleibt das so oder halten Sie das auch für verbesserungsfähig?
Das halte ich auf jeden Fall für verbesserungsfähig, zumal wir aus produktionstechnischen Gründen auf der Seite 1 nicht so geregelt, wie wir das früher gemacht haben, per Seitenangabe auf solche wechselnden Seiten hinweisen können. Wir arbeiten jetzt in einem ersten Schritt daran, dass die Wirtschaft nur noch ein- bis zweimal in der Woche nicht in dem sogenannten ersten Buch, also ganz vorne steht. Und dass im zweiten Schritt wir das verlässlich so haben, wie wir das auch vorher hatten, dass also Wirtschaft und Politik im ersten Buch sind und das Feuilleton im dritten Buch.
Soweit erstmal zur Umstrukturierung des Wiesbadener Kurier. Gleich geht's weiter nach einer kleinen Pause mit Musik. Heute werden aus jahreszeitlich bedingten Gründen Engel besungen. Hier ist der erste Titel: Albert King and Angels of Mercy. Herr Schröder, wir würden gern etwas über Sie erfahren, über den Beginn Ihrer Journalistenkarriere etwa. Haben Sie eigentlich in der Schülerzeitung geschrieben?
Ja, also ich bin zwar Historiker, aber bei mir selber versagen irgendwie die Quellen. Ich weiß es nicht so recht, wie alles begonnen hat. Jedenfalls gehöre ich nicht zu denen, die immer Klassensprecher waren oder die die Schülerzeitung redigiert haben. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mal Klassenbuchführer war. Vielleicht ist das irgendwie schon mal ein zarter Beginn gewesen. Dann wurde das aber geklaut, das Klassenbuch, und da war die Karriere auch vorbei. Ich sage aber bis heute nicht, wer es war. Ich kenne den Dieb. Dann kam das Studium und da habe ich eigentlich erstmal meiner Leidenschaft Geschichte gefrönt, brauchte aber ein zweites Fach und das war dann die Publizistik. Die Insider wissen, dass man mit Publizistik nicht unbedingt die Voraussetzung schafft, um Journalist zu werden. Das habe ich schnell gemerkt und habe das als Nebenfach so mitlaufen lassen. Das erste Praktikum war sicherlich entscheidend. Ich war in einer kleinen Redaktion, die Zeitung war die drittgrößte, also die kleinste in dieser Großstadt am linken Niederrhein in Krefeld. Und das führte doch zu einer starken Verschwörung. Man war eine verschworene Gemeinschaft. Die freien Mitarbeiter durften täglich in der Redaktion mitarbeiten. Wir haben unheimlich viel anderen über die Schulter schauen können.
Das war während Ihres Praktikums?
Das war das Praktikum, als ich gerade mal so 2021 war.
Ich meinte während Ihres Studiums.
Ja,
genau. Und Studentenzeitung haben Sie auch nicht geschrieben?
Keine Studentenzeitung, keine Flugblätter, nichts.
Sehr ungewöhnlich.
Ja, wie gesagt, ich habe dann über freie Mitarbeiterschaft sehr schnell Feuer gefangen nach dem Praktikum. Aber ich bin in der Hinsicht vielleicht sogar ein Spätentwickler, weil ich auch relativ lange an der Universität geblieben bin, in einem wissenschaftlichen Institut in Münster, das gar nichts mit Journalismus, sondern mit Mittelaltergeschichte zu tun hatte. Aber vielleicht passt das auch wieder. Es handelte sich um Stadtgeschichte und ich bin von Herzen und immer Lokalredakteur gewesen und geblieben.
Sind Sie also keiner von denen gewesen, von den Schülern, die in der Schule immer mit der Zeit unterm Arm herumgelaufen sind?
Nein.
Im Hinblick auf die großen Kollegen?
Nein, nein. Also mein erstes Sparschwein habe ich geschlachtet, um ein Felix-Comics-Heft zu kaufen. Da war ich aber gerade mal 7 oder 8 Jahre alt und Wir hatten eine Tageszeitung, wir hatten mehrere zu Hause, natürlich. Und ich habe aber immer die einfachere gelesen, nicht die FAZ oder die Zeit.
Welche Art Journalist wollten Sie denn werden? Hatten Sie da bestimmte Vorstellungen? Also war das klar, dass Sie ins Lokale wollten?
Es gab mal einen gedanklichen Ausflug. Ich wollte eigentlich mal so im Nahen Osten arbeiten. Ich fand das, bis heute finde ich, dass das eine der ereignisreichsten und erklärungsbedürftigsten Regionen der Welt ist. Wenn man überlegt, dass die Bibel dort sozusagen ihren Ursprung fand, auch zwei andere Weltreligionen von dort stammen und auch heute noch ganz viele gefährliche Konflikte dort ihren Ausgang nehmen. Damals war der Libanon der Hauptkonfliktherd und eine Zeit in Beirut hätte mich sehr gereizt, aber es war dann eben doch eher Karlsruhe, Frankfurt, Düsseldorf und nicht Beirut.
Haben Sie das später mal bedauert?
Ja und nein, weil ich habe im Laufe meines Berufslebens gelernt, dass wenn man Hürden überspringen will, Barrieren einstürzen, dass das genauso um die Ecke geht. Und dass das vielleicht sogar manchmal noch schwieriger ist, als irgendwo in die Weite zu reisen und nur zu beschreiben, was ist.
Haben Sie irgendwann mal etwas anderes werden wollen? Man sagt Ihnen Showtalent nach. Haben Sie mal in diese Richtung gedacht?
Das funktioniert bei mir nur, wenn es nebenher und aus Spaß ist. Weil das ist, wie ich gelernt habe, harte Arbeit. Und in dem Moment machte es mir dann nicht mehr den Spaß, den ich heute empfinde, wenn das ein Ausbruch aus dem gewohnten Alltagsjournalismus ist.
Und was machen Sie dann, wenn Sie ausbrechen?
Gut, es gibt ja einen ganz bekannten Kollegen von mir aus Grevenbroich, der heißt Horst Schlemmer. Und ich habe all den Gästen meines 50. Geburtstages nicht gegönnt, dass die nur mich feiern. Ich habe dann den Horst Schlemmer eingeladen und konnte mich in dessen Rolle dann auch sehr unflätig über meine Gäste äußern.
Sie treten aber schon mal ganz gerne in der Öffentlichkeit auf. Ja, ich erinnere an die Quizshow mit Jörg Pilawa, da haben Sie eine prima Figur gemacht. Da konnte man Sie nur bewundern, sehr cool und sehr witzig.
Aber arm ausgeschieden.
Arm ausgeschieden, aber mit Würde.
Ja.
Und so kann man auch verlieren, haben Sie danach gesagt. Und das haben Sie uns gezeigt. Das war doch prima. Dann machen Sie gelegentlich Moderationen bei Veranstaltungen. Und jetzt bei Ihnen leuchtet kein Licht. Also gefällt Ihnen das schon, bisweilen in der Öffentlichkeit aufzutreten?
Da kommen zwei Dinge zusammen. Einmal, die Zeitung ist zweidimensional. Sie ist ja aus Papier. Und meine Theorie ist, wenn wir nicht dreidimensional werden, und da reicht das Internet nicht, also wenn wir uns nicht unters Volk mischen und den Menschen klar machen, was für einen Wert unsere Quellen haben, auch unsere Personen als menschliche Filter, dann werden wir verlieren. Und deshalb habe ich schon sehr früh begonnen, auch mit meinen Kollegen in Lokalredaktionen an Formaten zu stricken, wie beispielsweise eben Ratgeberabende oder Podiumsdiskussionen zu Kommunalwahlen. Und je unterhaltsamer oder sagen wir mal infotainmentartiger die Veranstaltungen sind, umso mehr Rücklauf haben sie.
Sie haben gesagt, das wissen wir jetzt, dass Sie Lokalredakteur werden wollten. Wollten Sie denn Chefredakteur werden? War das Ihr Berufsziel?
Also vielleicht ist ein Fehler von mir, dass ich nicht besonders ehrgeizig bin. Ich habe nicht erwartet, dass ich Chefredakteur werde mit dieser Qualifikation. Im rheinischen Idiom sagte mir damals ein Herausgeber der FAZ, Bruno Deschamps: Herr Schröder, wenn Sie das nicht wollen, Lokalredakteur werden, dann machen Sie sich unglücklich. Und genau das ist es. Also man muss authentisch sein und man muss in diese Rolle passen. Und ich finde es richtig, dass heute immer wieder auch Kollegen wie ich Chefredakteur werden, die von der Pike auf gelernt haben. Das ist so ein bisschen wie der frühere Streifenpolizist, der Polizeipräsident wird. Nur der kann ja wissen, was wirklich den Kern der Arbeit ausmacht.
Gleich hören wir mehr vom Chefredakteur. Vorher wird aber nochmal der Engel des Erbarmens angesungen. Diesmal von Dire Straits Angel of Mercy. Eine wesentliche Neuerung ist, dass der Lokalteil des Wiesbadener Kurier und das Regionale stärker gewichtet worden sind. Der Mantel, also Titelseite, Wirtschaft, Politik und anderes, aber in Mainz verantwortet wird. Herr Schröder, wie viel Kröten mussten Sie für den Umbau denn schlucken? Ehrlich jetzt.
Ja, Also es ist natürlich für die Eitelkeit eines Chefredakteurs schon eine Attacke, wenn er nicht mehr täglich darüber alleine entscheiden kann, welche Kommentare und welche Titelgeschichten und welche Titelfotos auf Seite 1 oder 2 oder 3 zu stehen haben. Aber seien wir doch mal ganz ehrlich, warum soll ich das eigentlich immer am besten wissen? Und ich habe es immer schon für klug befunden, Kollegen einzubinden, ob das jetzt in Wiesbaden oder in Mainz war. Und wenn Sie bewusst auf den Kern der Lokalzeitung zielen, dann ist der Mantel, also die Politik, die in der großen weiten Welt spielt, aber auch die Wirtschaft, Begleitwerk. Ergänzendes, sicherlich unentbehrliches, ergänzendes, wenn man es richtig macht. Wir haben, und deshalb habe ich diese Kröte, von der ich gerade gesprochen habe, gerne geschluckt, ja jetzt ein Vielfaches mehr an Redakteuren zur Verfügung, die aus eigener Kraft und aus eigenem Urteil etwas schreiben können. Wir sind also weniger als vorher auf Nachrichtenagenturberichte angewiesen und das macht sich besonders positiv in der Landespolitik bemerkbar. Also ich fühle mich glücklich, dass wir die Koalitionsverhandlungen von Schwarz-Grün so dezidiert immer mit mindestens einem Redakteur begleiten können und auch da schon so manches exklusive Material haben veröffentlichen können.
Fühlen Sie sich als Chefredakteur von Wiesbaden und Region ausgelastet?
Ja, auf jeden Fall, denn es ist mehr als nur Wiesbaden und Region. Wenn man überlegt, dass das Verbreitungsgebiet der Zeitungen, für die ich jetzt Chefredakteur bin, doch über den Main rübergeht. Wir sprechen hier von Rüsselsheim mit dem Kreis Groß-Gerau. Dazu gehört der Rheingau-Taunus-Kreis. Wir haben kleine Redaktionen in Idstein und Bad Schwalbach mit Redakteuren besetzt. Wir haben Teile des Main-Taunus-Kreises noch, über die wir direkt berichten. Wir haben mit meiner Mannschaft auch die Verpflichtung übernommen, aus Frankfurt für die gesamte Gruppe Artikel zu schreiben, also Reportagen, Interviews, sehr vielfältig. Das gilt auch für die Sportredaktion. Und wie wir gerade schon besprochen haben, gehört ja nicht nur verwalten, schreiben, managen, motivieren dazu, sondern auch selbst aufzutreten und immer wieder Marketing für die eigene Zeitung zu betreiben.
Welches Konzept verfolgen Sie in der Region? Gibt es da Schwerpunkte? Eine Handschrift, Schröder.
Ja, als erstes die Distanzierung von Hans-Joachim Friedrichs, was mir sehr leid tut. Man soll sich als Journalist mit keiner Sache gemein machen, nicht mal mit einer guten. Und das können Sie als Lokalredakteur nicht durchhalten. Entweder Sie bekennen sich zu der Stadt, in der Sie wohnen. Ja, es gibt Kollegen, und ich verwehre mich dem nicht, die sagen, man muss die Menschen lieben. Sonst kann man nicht über sie schreiben. Und das gehört für uns dazu. Das heißt nicht, dass wir uns einer kritischen Distanz enthalten. Im Gegenteil. Aber wir gestalten auch und wir haben sehr viele Aktionen in der Stadt losgetreten. Ihnen leuchtet ein Licht. Die älteste Hilfsaktion einer Tageszeitung in Deutschland seit 1954. Das heißt, wir haben irgendwann, meine Vorfahren als Chefredakteure, nicht mehr ertragen, dass es Unrecht gab und soziales Elend und haben versucht, mit dieser Aktion ein klein Stückchen dazu beizutragen, dass das nicht mehr ganz so schlimm ist.
Nochmal eine Hand-aufs-Herz-Frage. Sie sind ja mal bekennender Mainzer gewesen oder sind es? Jedenfalls, die Frage ist, wären Sie lieber Chefredakteur in Mainz?
Erstmal bin ich Krefelder. Und über den Niederrheiner, Krefeld gehört dazu, hat Hans-Dieter Hüsch gesagt, er weiß nichts, kann aber alles erklären. Das hat mir im Leben sehr viel geholfen. Deshalb konnte ich auch diese missliche Situation ganz gut überbrücken, dass Mainz und Wiesbaden angeblich verfeindet sind oder rivalisierend. Wer schon mal in Düsseldorf gearbeitet hat und es mit Kölnern zu tun hatte, der weiß wirklich, was Rivalität ist. Dagegen ist das hier Kindergarten. Mainz ist etwas völlig anderes als Wiesbaden, das habe ich verstehen müssen. Aber ich habe mich ja nicht von Mainz getrennt. Mainz ist für mich Teil meines Lebens, auch für die Familie. Wir leben praktisch zwischen Mainz, Wiesbaden und Frankfurt. Und ich habe in Mainz sehr viele Freunde und ich spiele dort Tennis und wir verbringen dort auch Freizeit. Und natürlich liegt meine Zentrale auf dem Lerchenberg direkt neben dem ZDF. Also ich muss auf Mainz nicht verzichten. Und ich habe einen Top-Kollegen in Mainz, Friedrich Rohing, mit dem ich mich sehr gut ergänze. Also ich möchte nicht in Mainz in der Form arbeiten wie er, sondern ich möchte gerne in Wiesbaden arbeiten.
Sind Sie mittlerweile in Wiesbaden angekommen? Sind Sie jetzt gerne Wiesbadener?
Ja, absolut. Es ist so, dass nach meiner Erfahrung man etwa 3 Jahre braucht, um eine Gemeinschaft zu verstehen, ein Gemeinwesen wie solch eine Stadt. Und dann beginnt erst der Ertrag. Also dann hat man erst das Netzwerk, aus dem man als Journalist schöpfen kann. Ich bin jetzt im 5. Jahr hier und fange jetzt genau an zu ernten, was natürlich meinen Kollegen in der Redaktion nicht immer recht ist. Sie können sich vorstellen, ein Chefredakteur, der immer kommt, ich hätte da mal ein Thema oder ich habe diese Information oder habt ihr schon gehört was, den lässt man eigentlich erstmal leerlaufen. Aber ich fühle mich schon verpflichtet, das ein oder andere auch ergänzend mit einzubringen.
Dafür dürfen Sie auch kommentieren. Und da ist meine Frage die folgende. Ein paar Mal im Monat sind Kommentare von Ihnen zu lesen. Aber ich habe nicht rausgekriegt, wann, zu welchen Themen. Das ist ganz unterschiedlich. Heute haben Sie zum Thema Merkel die Dritte kommentiert. Können Sie Kommentare schreiben, wann immer Sie wollen, oder geht das nach Anzahl, je nachdem, wie viel Sie schon haben?
Also es gibt keine Kommentarquote, es gibt ein Gentleman Agreement, das sich sehr gut angelassen hat seit Mai. Es gibt ein halbes Dutzend von Kollegen, die regelmäßig kommentieren, und es gibt solche, die sich ja den lieben langen Tag auch mit der Nachrichtenlage befassen und deshalb wirklich sehr gut orientiert sind, auch gut Rat geben können in Kommentaren. Den lassen wir im Zweifel gerne den Vortritt. Aber zum Beispiel mein Kollege Rohing und ich, wir haben es uns schon zur Aufgabe gemacht, wenn es zentrale Situationen gibt oder auch Grundsätzliches, bei dem es wichtig ist, dass mal einer sagt, wo es lang geht, dann greifen wir auch selber zur Feder oder eben besser in die Tasten.
Und Merkel die Dritte ist Chefsache?
Ja. Also wir haben so eine Situation gehabt, dass der Kollege Rohing am Samstag sich grundsätzlich zur SPD geäußert hat, wie sie jetzt dasteht. Und gestern war ja solch eine Situation, wo man auch mal wieder was sagen musste.
Das war Elvis Presley mit Devil in Disguise. Und hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Gast bei uns ist heute Stefan Schröder, der Chefredakteur des Wiesbadener Kurier. Wir haben jetzt viel über Formales gesprochen, Herr Schröder. Kommen wir zu den Inhalten. Sie haben im Vorfeld des Umbaus eingehende Umfragen absolviert und herausgefunden, dass für die meisten Leser der Lokalteil am wichtigsten ist. Darüber haben Sie schon gesprochen kurz. Die Frage ist, wie kommt der erweiterte Regionalteil an? Ist das ganz prima, so wie Sie sich's gedacht hatten und gewünscht hatten?
Ja, wir haben ja beispielsweise eine Besonderheit eingebaut, von der wir noch gar nicht gesprochen haben hier, nämlich den Blick nach Mainz und den Blick nach Frankfurt. Bisher war es so, also bis Mai 2013, dass immer mal wieder, einmal die Woche vielleicht, etwas aus Mainz in Wiesbaden berichtet wurde und dass Frankfurt ja immer dann, wenn etwas passierte, Thema war. Jetzt haben wir gesagt, es gibt die tägliche Seite Frankfurt-Mainz. In Mainz selbst heißt die Seite übrigens Frankfurt-Wiesbaden, also das ist auf Gegenseitigkeit gebaut. Und wir haben natürlich in Mainz mit der Schwesterzeitung AZ eine hervorragende Quelle für diese Themen. In Frankfurt, ich sagte das bereits, da haben wir einige gute freie Journalisten, auch die von der Rundschau zum Beispiel, die dort keine Beschäftigung mehr gefunden haben, arbeiten zum Teil für uns. Und wir können dann auch grundsätzlich mal etwas berichten über beispielsweise das Thema Prostitution, was ja dort nun wirklich sehr zutage tritt, oder auch über Hintergründe um die Eintracht Frankfurt oder auch die Querelen im Magistrat. Das kommt sehr gut an bei den Lesern, denn wir wissen ja, Wiesbaden ist eine Stadt der Pendler. Viele arbeiten in Frankfurt, 6.000 fahren täglich nach Mainz. Es kommen auch viele in die Stadt, also es gibt sehr viel Bewegung und deshalb möchte man einfach auch wissen, was ringsherum passiert.
Ich erwähne noch etwas, was sehr gut ankommt, offenbar, wie ich gehört habe, und das ist die Beilage vor Ort und die neue Migrantenzeitung, von der Sie sagen, Sie müssen sich schämen, weil Sie so spät taten, was Sie taten. Die hätte es schon längst geben sollen. Mensch, Westend.
Ja, vor Ort vielleicht mal eben ist Basisarbeit. Vor Ort ist nicht das klassische Anzeigenblatt, sondern ist ja eine Beilage der Tageszeitung. Aber es ist hochemotional, weil die Menschen sich darin selbst wiederfinden. Manche meinen vielleicht, die Flughöhe ist zu tief, wenn wir vom Kuchenbacken der Landfrauen berichten oder vom Ausflug des Pfarrgemeinderats. Aber genau das ist ja das, was mich im Alltag interessiert. Und das wird geadelt dadurch, dass es in der Zeitung steht. Und wir nehmen diese Anliegen der Bürger insofern sehr ernst, weil es Redakteure sind und klassische freie Journalisten, die über diese Themen schreiben oder die die Texte entgegennehmen und sie bearbeiten. Also es ist zwar ein Blättsche, aber es ist professionell gemacht und es ist emotional gemacht. Ja, das Schämen und die Peinlichkeit darüber, dass wir uns nicht mit den Migranten, sondern nur über sie unterhalten haben, liegt sicherlich auch daran, dass viele Jahrzehnte Deutschland sich nicht als Einwanderungsland betrachtet hat und dass die Menschen, die aus anderen Ländern herkamen, als Gastarbeiter gesehen wurden. Übrigens, erst waren sie noch bis in die 50er Jahre Fremdarbeiter. Das war ja noch ein böser Begriff aus der Nazi-Zeit, also gezwungenermaßen hier, später des Geldes wegen. Dass aber eine ganze Reihe auch sehr gerne hier leben, das haben wir so nicht verstanden. Und dass deren Kinder und Kindeskinder unsere Nachbarn sind, das haben wir nicht kapiert. Und jetzt auf einmal über Nacht sind es in Wiesbaden bei den Einschulungen mehr als die Hälfte der Kinder mit Migrationshintergrund. Da können Sie dann ganz leicht ausrechnen, dass in 10, 12 Jahren also die Wähler in Wiesbaden in der Mehrheit sind, die einen Migrationshintergrund haben. Und das gilt auch für die Berufseinsteiger. Für die Zeitungen heißt das, sie haben es auf einmal mit einem Kreis von Personen zu tun, der nicht gewohnt ist, im klassischen Sinne die Zeitung zu lesen. Das hat überhaupt nichts mit dem Bildungshintergrund zu tun. Denn ob Sie jetzt ein türkischer Hochschulprofessor sind oder ein Obdachloser, Sie bekommen die Zeitung in Istanbul nicht in den Briefkasten gesteckt morgens und schon gar nicht um 5. Das ist in Deutschland aber Usus. Wir haben 90% Abonnentenanteil. Und jetzt müssen Sie Menschen an das Zeitunglesen gewöhnen. Das können Sie aber nur, wenn Sie deren Themen transportieren. Also habe ich vor Jahren schon einen hochtalentierten jungen Kollegen gesucht und gefunden. Und mit dem machen wir jetzt ein Experiment.
Und das ist eine richtig gute Idee. Und ich glaube, so wie ich gehört habe, das kommt auch sehr gut an.
Ja, wir müssen uns ja auch sehr bemühen, denn die Zeitung wird wie ein Anzeigenblatt auf die Fußmatte gelegt. Und genau von dort ist sie schnell in der Mülltonne. Also müssen wir sehr attraktiv sein, dass man sie aufhebt und anschaut.
Kommen wir mal zu den kritischen Stimmen. Die gibt es vor allem, was die Lifestyle-Seite betrifft. Meine private Umfrage hat ergeben, dass die als ziemlich belanglos empfunden wird. Man könnte den Platz besser nutzen für Texte mit Tiefgang. Diese Seite heißt Vernetzt und ich nehme an, dass Sie damit eine stärkere Leserbindung erreichen möchten. Schaffen Sie das damit, wie sie jetzt ist?
Ich glaube, dass es noch zu früh ist, bei dieser Seite ein abschließendes Urteil zu fällen. Ich bin mir sicher, dass diese Seite noch nicht ihr Endprofil gefunden hat. Ich weiß nicht mal, ob es das gibt. Es ist nicht so einfach, ein Urteil zu fällen wie bei der Frankfurt-Mainz-Seite beispielsweise. Vernetzt ist ein Experiment, bei dem wir versuchen, gezielt ein Printfenster auch für elektronische digitale Medien zu finden. Dort gibt es die Leseräußerungen, wenn Sie als User bei Facebook sich zu Themen äußern, wie beispielsweise, wie fanden Sie jetzt die schwarz-grüne Koalitionsverhandlung oder wie finden Sie, dass es genug Radwege gibt in der Stadt etc. Mir schwebt vor, dass dort nach dem Prinzip die Weisheit der Menge noch mehr qualifizierte Beiträge von Lesern erscheinen. Den ersten Anfang, denke ich, haben wir gemacht, als wir den ein oder anderen Leserblog integriert haben. Es gibt beispielsweise Frau Büttner-Vogt, die eine Hundetrainerin ist und sehr viel Resonanz bekommt für ihren Blog zu Tieren, zu Hunden, der auf der Online-Seite des Kurier und der Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wird. Und in Auszügen kommt dieser Blog dann auch schon mal in die Printausgabe.
Also wir prüfen das, was mit dieser Seite passiert, mit kritischer Anteilnahme, wollen wir das mal so sagen.
Vielen Dank.
Eine Frage zum Selbstverständnis des Wiesbadener Kurier. Ich habe ja in der letzten Zeit im Hinblick auch auf unsere Sendung heute sehr intensiv Zeitung gelesen und aufmerksam. Am 5. September, da ist mir Folgendes aufgefallen. Die Frankfurter Allgemeine hatte an diesem Tag ein Foto mit Joachim Gauck, François Hollande und dem Überlebenden Robert Ebrard und titelte Gauck und Hollande Gedenken der Opfer des SS-Massakers von Oradour. Ich nehme nicht an, Sie wissen auswendig, was der Kurier an diesem Tag gebracht hat. Ich sag's Ihnen, der Wiesbadener Kurier hatte ein Foto von Mainzer Fasnachtern und titelte Kulturerbe Fasnacht. Erklären Sie uns doch bitte mal die Zwänge des Regionalen.
Ja, wir hatten 6 Tage später, am 11. September, ein Treffen mit Chefredakteuren aus 10 Zeitungen in Deutschland, zu dem wir nach Wiesbaden eingeladen hatten, weil diese Kollegen mit sehr viel Interesse beobachtet haben, was wir dort im Frühjahr gemacht haben. Wir sprachen ja eben schon mal drüber. Und wir mussten uns, also mein Kollege aus Mainz und ich, von diesen Chefredakteuren sagen lassen, dass wir noch viel zu allgemeinpolitisch orientiert seien. Wir hätten viel zu häufig Fotos aus aller Welt auf der Titelseite und zu wenig Lokales, woraufhin der Kollege aus Mainz jetzt fast täglich ein Bild aus der Stadtumgebung veröffentlicht. Wir sind jetzt, was Wiesbaden angeht, vielleicht noch ein bisschen anders orientiert. Deshalb hätte ich auch kein Problem gehabt, Oradour auf den Titel zu setzen. Das hängt immer von der Relativität der Ereignisse ab. Wir liegen in der Nähe von Frankfurt, wir liegen in der Nähe eines Flughafens, wir haben 20.000 amerikanische Soldaten oder Angehörige in der Stadt und wir haben gerade darüber gesprochen, dass der Migrationshintergrund hier auch etwa ein Drittel der Bevölkerung prägt. Und das heißt eben auch, man hat immer auch einen Blick in die Welt hinein. Deshalb sehe ich es nicht so sehr als Zwang an, aber man muss schon schauen, der Kurier ist nicht die FAZ, die Kollegen werden gelesen, weil sie sich gut in der Welt auskennen und wir werden gelesen, weil wir uns gut in Wiesbaden auskennen.
Und noch eine Frage zum Selbstverständnis. Welche kritische Haltung können Sie sich denn erlauben hier im Lokalen? Also welche Rücksichten müssen Sie nehmen oder wollen Sie nehmen?
Also ich bin Rheinländer und bei uns gibt es halt den Satz, man muss auch Jönne könne. Deshalb sehe ich es eher als wichtig an, dass man den Menschen Mensch sein lässt und nicht so sehr diese vermeintliche Schere im Kopf, die vielleicht den Redakteur bestimmt, weil er sich nicht traut, etwas zu tun. Ich fand nicht gut, wie wir und andere beispielsweise mit dem scheidenden Oberbürgermeister umgegangen sind. In dem Moment, wo er nicht mehr im Amt war, schneidend, in der Zeit, in der er im Amt war, hätten wir ihn dann vielleicht kritischer betrachten müssen. Das ist aber nicht aus Mangel an Courage passiert. Der Kurier ist mächtig in der Stadt und wir sind unabhängig, sondern vielleicht manchmal eher auch aus einem Impuls des Sich-Treiben-Lassens, dass man nicht häufig genug eine Art Supervision mit sich selber durchführt. In der Blattkritik sagt, da waren wir jetzt zu milde und das ist doch eigentlich eine Sauerei und hier wird Geld verschwendet und da müssen wir doch mal ran. Das passiert schon, passiert sehr häufig. Wir sind kritischer als viele anderen Blätter. Das wird uns auch gesagt, dass wir unsere Stadt nicht genug lieben. Ich hatte gerade vorhin davon gesprochen, dass das für mich dazu gehört, dass das Grundbekenntnis auch eines Lokaljournalisten sein muss und dass man darauf aufbauend alles besser machen möchte und deshalb auch keine Verwandten kennt. Es gibt allerdings eben Regeln des Anstands und die muss man beachten.
Das ist selbstverständlich, aber ich spüre ganz klar eine versöhnliche Grundhaltung im Kurier. Stimmen Sie dem also zu?
Ja, weil ich davon ausgehe und die meisten meiner Kollegen denken, das glaube ich auch, dass die Menschen, die hier etwas schaffen in der Stadt, erstmal guten Willens sind und nur die Kriminellen versuchen, in die eigene Tasche zu wirtschaften und denen legen wir mithilfe anderer dann gerne das Handwerk.
Gibt es auch Themen, die man in einer eher kleinen Stadt wie Wiesbaden meidet, weil sie dann doch vielleicht an Tabus rühren oder an große Empfindlichkeiten?
Kann ich mir im Moment kein Thema vorstellen. Also wir Es gibt Themen, von denen ich sage, ich muss nicht alles hypen, wie man neudeutsch sagt. Also beispielsweise Rechtsradikalität. Jedes hingeschmierte Hakenkreuz im Foto zu bringen und darüber einen langen Leitartikel zu schreiben, beendet diese Seuche nicht. Und manchmal tut man gut daran, einfach etwas zu übersehen. Aber sonst fällt mir eigentlich nichts ein.
Stadtpolitik?
In der Stadtpolitik ist alles auf dem Tableau. Da kann es höchstens einmal sein, das muss ich selbstkritisch dazu sagen, dass wir vielleicht nicht von jedem genug verstehen und dass uns dann das Know-how fehlt in der einen oder anderen Geschichte. Ich kann immer noch nicht ausreichend beurteilen, ob die Stadtfinanzen wirklich in Ordnung sind. Es gibt so viele Neben, nennen wir sie mal Schattenhaushalte. Und da spielt es aber auch eine Rolle, ist das von der Mehrzahl der Leser dauerhaft gewollt, dass wir so intensiv berichten wie vielleicht die Zeit oder die FAZ über die finanziellen Verhältnisse der Stadt?
Wenn es nicht auf Kosten des Kreuzworträtsels geht.
Ja, ja. Und Sudoku.
Genau. Gleich blicken wir in die Zukunft. Davor eine kleine Pause mit den Scorpions. Send me an angel. Stefan Schröder, Ihnen wird eine Affinität zu neuen Medien nachgesagt. Was erwartet uns Zeitungsleser denn in der Zukunft?
Wie sagt man, wenn man nicht weiter weiß? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber was sich abzeichnet, ist ja Folgendes. Wir haben es mit einer Zeitungsleserschaft zu tun, die altert. Das ist nicht weiter tragisch, denn heute wird man im Schnitt 80 Jahre alt und unsere Leser sind im Schnitt Mitte 50 bis 60. Das heißt nicht, dass es nicht auch Jüngere gibt, aber die Mehrzahl ist so in diesem Alter. Wir werden also noch etwa 2 Jahrzehnte Freude miteinander haben mit der gedruckten Zeitung. Ob die täglich erscheint, das wage ich für die nächsten 10 Jahre zu sagen, ja. Aber es könnte sein, dass wir dann in die Richtung driften, wie wir es von Wochenzeitschriften kennen, dass also die Tageszeitung zwar täglich Nachrichten online verfügbar macht und da in höherer Qualität und leichter konsumierbar, dass aber nur einmal in die Woche ein sogenanntes Printout, also eine größere Zeitung von 30, 40 Seiten erscheint, in der die Artikel mehr atmen, also analysierend, hintergründig sind, auch amüsierend über Personen berichten, weniger vom Tagesaktuellen abhängig.
Von welchem Zeitraum sprechen Sie jetzt? Wann wird es diese Zeitung, diese Wochenzeitung geben?
Ich glaube, dass wir noch mindestens 5, eher 10 Jahre haben, in denen wir in der Form produzieren wie heute. Vielleicht wird die Zeitung nicht mehr ganz so dick jeden Tag sein. Das ist aber nicht unbedingt dann redaktioneller Inhalt, der fehlt, sondern nach und nach verschwinden auch Anzeigen aus diesen Produkten, wandern in das Online-Geschäft ab oder in eine Beilage oder in andere Produkte unseres Hauses gibt es auch. Also ich habe ja einfach nur fortentwickelt, was sich in den letzten 10 Jahren in den Vereinigten Staaten getan hat. Dort gibt es tatsächlich Orte, in denen entweder gar keine Zeitung mehr erscheint. Mit Orte meine ich Detroit beispielsweise oder bis vor kurzem New Orleans, die aber manchmal dann doch wieder zurückkehren zur reinen Lehre und wenigstens einmal in der Woche eine gedruckte Zeitung bieten.
Also für alle Leser, die gern ihre Zeitung lesen und dabei bleiben und sich informiert fühlen durch ihre Zeitung und auch mit den anderen Medien auch vielleicht nicht so Umgang pflegen, ist das ja eine gruselige Nachricht.
Die steht ja auch nicht bevor.
Wenn Sie sagen, in 5, 10 Jahren vielleicht?
Das ist ja eine Schätzung, das ist ja kein Plan. Also eine Strategie können Sie höchstens mal für 5 Jahre heutzutage festmachen. Eine Unternehmensstrategie, und in dieser Strategie findet diese Überlegung nicht statt. Was wir wissen ist, wir sind eine Marke, wir stehen für Nachrichten, für Orientierung, für Information, und das leisten wir jetzt auf mehreren Kanälen. Und da ist die gedruckte Zeitung nur noch ein Kanal von vielen. Allerdings hat sie den großen Vorteil, dass wir mit ihr das meiste Geld verdienen und dass auf sie immer noch am meisten Sorgfalt bei der Produktion gelegt werden muss. Aber online gehört heute zum Leben dazu. Und was für die Branche wichtig ist, aus Online ist heraus noch Mobile geboren. Mobile ist eben das Smartphone, das Sie in der Hand halten, oder das iPad, das Tablet.
Ja, und dazu habe ich gleich eine Frage, denn das wüsste ich gern mal von Ihnen. Wer liest denn ernsthaft seine Zeitung im Smartphone?
Nur die Jüngeren, im Sinne von unter 30-Jährige. Die haben kein Problem damit, erstmal mit den Augen, aber auch die Kürze der Informationen zu verarbeiten.
Ja, die lesen dann Titel oder Dreizeiler.
Ja, auch
aber
schon
die
mehr.
Die lesen ja keine Artikel mehr.
Das gehört aber zum, wie soll ich sagen, zum Wesen dieser Generation, dass ohnehin die Informationen anders verpackt werden müssen. Vielleicht gar nicht weniger Zeichen, aber nicht so lange Artikel, wie Sie sie beispielsweise gedruckt in der Sonntags- oder Samstagsausgabe finden.
Der Kurier hat schon lange seinen Online-Auftritt. Wie sind denn die Zahlen, die Nutzerzahlen?
Die sind seit 2009 katapultartig in die Höhe geschossen, als wir uns entschieden haben, ein modernes Layout online anzubieten und vor allen Dingen die Lokalnachrichten in den Vordergrund zu schieben. Wir mussten lernen, dass online Unfälle, Todesfälle und Sportnachrichten die Attraktion schlechthin sind oder wie man gewöhnlich sagt, Klickbringer. Auf einmal sind auch wir von einer Quote abhängig, also von der Einschaltquote und zählen sehr genau. Ich kann Ihnen die Zahlen für die letzten Wochen und Monate nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir jedes Jahr zwischen 10% und 15% zulegen und dass uns das inzwischen auch in Euro und Cent ausbezahlt wird, weil unsere Zeitung Teil eines Konglomerats anderer Zeitungsverlage in Deutschland ist, die mit ihren Auftritten gemeinsam Markenwerbung verkaufen.
Und was sagen Sie denn den Lesern, die es ein bisschen genauer wissen möchten und von der Zeitung solide Informationen haben möchten?
Ich bin sicher, dass diese Leser, wenn die Gruppe kläglich groß ist, immer ihr Medium bei uns finden wird. Denn wir werden ja für Menschen, die uns bezahlen, auch ein anständiges Produkt machen können. Das Problem ist ja nicht, dass der Journalismus sein Ziel verfehlt hat, sondern dass das Geschäftsmodell, gedruckte Zeitungen zu verkaufen, nicht mehr so exorbitant gut funktioniert wie in den letzten oder in den ersten 50 Jahren der Republik. Jetzt geht es darum, online und andere Formen zu finden, für die wieder bezahlt wird. Eine kleine Information vorab, so wie Springer, wie die Rheinzeitung, wie die Neue Osnabrücker Zeitung, viele andere auch, werden wir ab wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres unsere Online-Angebote auch hinter eine Zahlbarriere stellen. Ausschließlich nicht, sondern einzelne Informationen wird man auch auf die Schnelle noch gratis bekommen. Der Printabonnent aber, der jetzt schon ordentlich jeden Monat für die Zeitung bezahlt, bekommt seinen Online-Auftritt noch dazu.
Vor kurzem erzählte mir eine Bekannte, ihre Zeitung sei nicht geliefert worden, wie das ja mal vorkommt. Als sie nachfragte, sei ihr das E-Paper angeboten worden, was sie völlig absurd fand. Verlieren Sie vielleicht Ihre angestammte Kundschaft aus dem Blick?
Nein, das ist ein Angebot, das man annehmen oder ablehnen kann. Im Gegenteil, E-Paper ist gerade von vielen Lesern als Wunsch auf uns zugekommen. Auch viele Leser, die durchaus weit jenseits der 50 sind. Nehmen Sie viele Menschen, auch in Wiesbaden, die es sich leisten können, mehr als eine Woche im Jahr Urlaub zu machen, aber die ihr Produkt nicht missen wollen. Und Sie kennen das vielleicht auch, dass dann der Kurier auf Mallorca die ersten 3 Tage nicht kam, dann aber 3 Exemplare auf einmal. Jetzt können Sie per E-Paper elektronisch die Zeitung lesen, ohne aussetzen zu müssen.
Wunderbar. So viel also zum Thema Zeitung in der Zukunft. Und wir werden uns also mehr oder weniger gespannt den Fortschritt ansehen. Und da gerade die Zeit des Wünschens ist, was wünschen Sie sich für den Wiesbadener Kurier in Zukunft, Herr Schröder?
Zufriedene Leser.
Das ist es?
Ja,
damit ist alles gesagt. Ja. Gut, das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Kommen, Herr Schröder, und für alle Informationen. Jetzt können wir also schöner lesen. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Zum Jahresabschluss noch einmal Engel. Und zwar Sarah McLachlan, Angel.